Zunächst einmal will ich kurz vorstellen, also heute, gestern, das war der Einführungsvortrag, heute geht es ja wirklich los, auch mit unserem Thema. Zunächst einmal, woran ich mich orientiert habe bei der Vorbereitung, wo sehr viel draus vorkommen wird, aus welchem Buch ist von Pater Karl Wallner über die Sühne, die Suche nach dem Sinn des Kreuzes. Also wir werden über Sühne viel hören, auch in den Tagen. Also das ist das eine. Ich lasse dann aber liegen, wenn jemand will, kann er sich's auch nochmal anschauen. Dann das zweite ist von Bischof Robert Barron, das ist mein Leib. Das dritte von Professor Anna Barbara Gerl-Falkowitz über die Edith Stein, unerbittliches Licht. Das vor allem für den letzten Vortrag ist viel aus diesem Buch. Und dann auch von Josef Ratzinger eine kurze Einführung in das Christentum für alle, überarbeitet von Manfred Lütz und auch gut geheißen von Ratzinger. Also das ist, weil Einführung ins Christentum ist ja sehr, sehr schwierig geschrieben teilweise. Das ist ein bisschen einfacher in verständlicher Sprache, also auch sehr gut. Und wie gesagt, Ratzinger hat das selber auch approbiert sozusagen. Also es ist wirklich auch zu empfehlen. Heute steigen wir ein. Das Thema des heutigen, übrigens auf dem Plan stehen immer so die Tagesthemen grob drüber über jedem Tag. Gestern hatten wir so das Tagesthema mit Maria um das Kreuz gehen, das haben wir abends dann auch gemacht. Heute geht es viel um Opfer und Sühne. Und morgen geht es wirklich dann auch um das Kreuz, das Sühneopfer Jesu am Kreuz. Und am Samstag geht es um Kreuzes Nachfolge. Also es gibt immer so Themen über jeweils dem Tag. Aber jetzt steigen wir mal ein. Der erste Vortrag, Kreuz und Leiden, die große Frage nach dem Sinn. Der Sinn des Kreuzes. Wenn wir sagen, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung, das ist natürlich ein Sinn, aber woher kommt der jetzt und wie kann man das irgendwie auch mit dem qualvollen Tod Jesu am Kreuz in Verbindung bringen? Zunächst einmal, die Kreuzigung war eine der qualvollsten Tötungsmethoden, die je von einem Menschen entwickelt wurde. Das Kreuz oder die Kreuzigung steht für schwerstes körperliches und seelisches Leiden. Also es ist wirklich, was der Herr am Kreuz für uns erlitten hat, ist ohne jedes Maß. Das können wir nicht nachvollziehen, wie er gestorben ist und alle anderen, die natürlich auch am Kreuz gestorben sind. Das ist furchtbar qualvoll und auch seelisch. Ziel der Kreuzigung war die Abschreckung. Und deshalb, die Römer haben das entwickelt sozusagen, um abzuschrecken, um eben auch die Aufrührer oder die Kriminellen abzuschrecken. Und gesagt, wenn du dich nicht besserst sozusagen oder wenn du nicht gehorsam bist, nicht dich einfügst, dann wirst du auch am Kreuz enden. Und deshalb sollte bei der Kreuzigung der Tod möglichst langsam und qualvoll eintreten, dass es auch wirklich abschreckend wirkt. Und so kann man sich fragen, ich frage euch alle mal einfach und ihr könnt auch gerne, was euch so in Sinn kommt, Antwort geben. Was kann dann der Sinn der Kreuzigung Jesu sein? Was kann das für einen Sinn haben? Was würdet ihr so sagen, wenn ihr jetzt auf diese Frage Antwort geben müsst oder sollt?
Die unendliche Liebe.
Die unendliche Liebe, ja. Na, man sieht schon, dass die Frage nach dem Sinn des Kreuzes tatsächlich, ich meine, wir wissen es, Zeichen der Erlösung, Zeichen der Liebe und sowas, aber was wirklich der Sinn dahinter ist, das Kreuz zu verstehen, da tun wir uns schwer. Es ist natürlich auch ein Akt des Glaubens, das Kreuz auch anzunehmen, für sich auch Liebe zum Kreuz zu entwickeln. Aber je mehr wir voranschreiten, auch auf dem Weg der Erkenntnis, wir werden das Kreuz nie ganz begreifen können. Aber trotzdem können wir immer weiter eindringen in den Sinn des Kreuzes und somit auch diese Liebe, mit der Jesus das für uns getan hat, und die Erlösung viel mehr begreifen, was das wirklich bedeutet für uns, um das Kreuz auch noch mehr als festen Anker zu haben für unser Leben sozusagen. Also der theologische Inhalt des Kreuzes birgt zwei, also wenn wir so von der Theologie her dran gehen, das birgt zwei Aussagen über das Kreuz. Das eine ist die Aussage über Gott, was wir gerade gehört haben. Gott ist die Liebe. Das wird am Kreuz deutlich. Gott definiert sich am Kreuz als einer, der liebt. Und das sagt Jesus auch kurz vor seinem Tod. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Also das eine ist die Aussage über Gott, wer Gott ist. Er ist die absolute, unendliche Liebe. Das sehen wir am Kreuz. Und die zweite Aussage, das Inhalt des Kreuzes, ist eine Zusage an den Menschen. Es ist eine Zusage an uns, dass Gott eben im Kreuzestod seines Sohnes die Sünde der Welt nicht nur erträgt, er erträgt es nicht nur für uns, sondern er trägt es weg. Er trägt es weg. Im Kreuz rechtfertigt Gott den Menschen und er versöhnt sich mit sich. Er versöhnt ihn, den Menschen, mit sich am Kreuz. Also er rechtfertigt uns für unsere Sündenlast, nimmt er das auf sich, nimmt die Sünde weg für uns, was wir selbst nicht können. Er wäscht die Sünden der Menschen ab durch das Kreuz und das ist die Erlösung. Das ist die wahre Erlösung. Dass die Sünden, das habe ich vorhin in der Predigt auch kurz gesagt, die Sünden eben weggenommen, diese Erlösung, dieses Wegnehmen der Sünde, das ist auch der Sinn, dass Jesus da ist, dass Jesus, also der Sinn Jesu und das Wesen Jesu, die Menschen zu befreien, zu erlösen. Und das ist eben dann der neue Bund, von dem auch immer in der Heiligen Messe die Rede ist, der neue Bund in seinem Blut, im Blut Jesu, der neue Bund. Wir werden viel über Bund hören, über Blut auch mal, was das für eine Bedeutung hat. Aber das eben, das Kreuz, ist der neue Bund in seinem Blut. Und das ist diese Zusage Gottes an den Menschen. Also zwei Bedeutungen, das Kreuz, zwei theologische Aussagen. Aussage über Gott, Gott ist die Liebe und die Zusage Gottes an den Menschen, dass er durch das Kreuz die Sünden der Welt hinwegnimmt, den neuen Bund mit Gott in seinem Blut stiftet. Und in den Exerzitien jetzt, dieses Jahr, letztes Jahr haben wir uns viel und vorletztes Jahr auch viel mit der Liebe beschäftigt, die am Kreuz sichtbar wird. Das werden wir auch bei diesen Exerzitien. Aber wir wollen uns vor allem mal mit diesem zweiten Punkt ein bisschen beschäftigen, mit diesem Zusage Gottes an den Menschen um die Wegnahme der Sünden, dieser neue Bund. Und wie könnte man diesen zweiten Punkt noch nennen? Wenn wir jetzt sagen, diese Zusage Gottes an den Menschen, er rechtfertigt uns, er nimmt die Sünden weg, er stirbt für uns am Kreuz, wie könnte man das noch nennen? Ihr kennt das Wort, es ist nur nicht mehr so geläufig, leider.
Sühne.
Sühne, genau. Es ist Sühne. Die Sühne Jesu für unsere Sünden am Kreuz. So ein bisschen ein unbequemes Wort, zu dem wir wenig Zugang haben. Das will ich versuchen, mit euch ein bisschen zu wegzunehmen, diesen unbequemen Zugang, dass wir wirklich auch das wieder richtig verstehen, was damit gemeint ist, was wesentlich ist für unseren Glauben. Zunächst einmal, bevor wir uns mit der Sühne beschäftigen, ist eine Begriffsunterscheidung wichtig. Nämlich, das kennen wir auch, zwischen Buße, dem Begriff der Buße und dem Begriff der Sühne. Buße kriegt man nach der Beichte zum Beispiel auf. Eine Buße bedeutet, das ist wichtig einfach im Hinterkopf zu haben, eine Aufarbeitung bzw. eine Wiedergutmachung der eigenen Sünden. Buße leisten wir ab für unsere eigenen Sünden. Nach der Beichte, für die Sünden, die wir gebeichtet haben, zur Buße betest. Bei mir ist es sehr oft einmal unter deinen Schutz und Schirm. Jeder, der mal bei mir beichten war, kennt das. Mein Zuspruch am Ende. Genau, das ist eine Buße. Für die eigenen Sünden, eine Aufarbeitung, eine Wiedergutmachung für die eigenen Sünden. Sühne ist was anderes. Sühne ist nämlich die Aufarbeitung der Sünden von anderen Menschen. Es bezieht sich nicht auf unsere eigene Schuld, sondern es ist ein stellvertretendes Aufarbeiten der Sünden von anderen Menschen, für andere Menschen. Eine Stellvertretung. Und das ist natürlich das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er ist stellvertretend für uns und unsere Sünden. Er war ja selber kein Sünder, hat ja nie gesündigt, kannte das gar nicht. Aber er hat es aufgenommen für uns und hat für uns stellvertretend diesen Tod auf sich genommen. Hat die Schuld auf sich genommen. Und der Christ, wir alle als Christen, wir sind aufgerufen, in diese sühnende Haltung Jesu mit einzuschwingen. Also jeder von uns ist dazu aufgerufen, auch irgendwo Sühne für andere zu leisten. Aber wir werden das schon noch im Richtigen, dass es richtig verstanden wird. Der Begriff der Sühne ist heute eher unbequem. Das merkt man schon auch, ich muss sagen, auch bei dem, wir haben immer die Sühneabende am Donnerstagabend, am letzten Donnerstag im Monat. Und mittlerweile komme ich besser damit klar. Am Anfang habe ich gedacht, es gibt die Sühne-Nächte. Und da habe ich gedacht, mein Gott, jetzt beten die da die ganze Zeit. Sie sollen doch auch sich freuen an der Liebe Gottes und so. Und irgendwie ist das immer so bedrückend und sowas. Aber mittlerweile verstehe ich, was damit gemeint ist. Aber das ist so wirklich in uns Menschen drin, dass wir nicht so wirklich mit diesem Begriff der Sühne umgehen können. Es ist eher unbequem. Und es ist auch völlig konträr zu unserem heutigen Lebensgefühl. Der Begriff der Sühne, und das ist entscheidend, schließt natürlich notwendig auch die Schuld mit ein. Und mit Schuld tun wir uns ganz schwer in der heutigen Zeit. Schuld ist was, was wir am liebsten gleich wegschieben wollen. Und die Sühne Christi hat natürlich den Zweck, die Sünde der Welt, die Schuld der Welt wegzunehmen. Die eigene Sünde, und das ist wieder das Problem mit der Schuld, wird ungern zugegeben. Wir geben das ungern zu, oder gibt es jemand von euch gern zu? Ah, das war ich. Oder das habe ich falsch gemacht. Gibt es da jemand, der das gern macht von euch? Ich glaube, das kennen wir. Es ist sehr schwierig, da wirklich auch Schuld einzugestehen und das zuzugeben, vor allem die eigene. Die Sünde und die Schuld, die Sünde nicht zu realisieren, macht das Verständnis für das Kreuz Christi unmöglich. Deswegen werden wir jetzt gerade am Anfang ein bisschen drüber nachdenken. Sühne, Sünde, was bedeutet das alles? Wenn wir nicht begreifen, was Sünde ist, begreifen wir auch das Kreuz nicht. Wenn wir das immer wegschieben wollen. Eine der ältesten Glaubensformen und Formeln und auch Bekenntnisse unseres Glaubens ist im Römerbrief zu finden. Paulus schreibt im 4. Kapitel, Vers 25, wegen unserer Verfehlungen wurde er hingegeben, wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt. Also Paulus war sich sehr wohl bewusst, dass wir Sünder sind, dass wir eben fehlbar sind, dass wir Fehler machen, dass wir ja eben Sünden begehen. Und wenn wir das nicht verstehen, dass wir Sünder sind, dass wir eben Fehler machen und dass Christus wegen unserer Sünden ans Kreuz gegangen ist, wird das Symbol der liebenden Sühne Christi am Kreuz zu etwas Hässlichem, zu etwas Bedrohlichem. Und das sehen wir. Wenn man nicht versteht, was Jesus gemacht hat, sagen wir wirklich, um Gottes Willen, ich habe nicht, so die Schwester Pauline hat es letztens gesehen, und gesagt, du hast ein ganz schön blutiges Kreuz da hängen. Und es ist tatsächlich eigentlich, es ist unbequem anzuschauen, aber das ist genau, worum es geht. Es geht darum, wirklich auch zu sehen, was die Sünde mit dem Herrn gemacht hat. Blutig, nur noch eigentlich ein Fetzen Fleisch am Ende. Das sieht man bei The Passion, dem Film der Passion Christi, sehr deutlich, wie der Herr wirklich ausgesehen hat. Also wenn wir das nicht verstehen, was das auch bedeutet, diese Sünde aufzunehmen für uns, dann wird das Kreuz eher hässlich. Dann wollen wir es nicht sehen. Dann kann man es nicht zumuten. Und der Kruzifixstreit, von dem ich gestern auch kurz gesprochen habe, Kreuze abzuhängen und so, das rührt genau davon. Die armen Kinder, die müssen sich ja den Gekreuzigten da anschauen, den Schmerzensmann, das passt, denn die kriegen ja Angst, die können ja nicht schlafen. Warum kriegen sie Angst? Weil es keiner erklärt, was das bedeutet. dann werden vielleicht Kreuze hingehängt ohne Korpus, ohne den Christus dran. Aber das ist ein völliger Blödsinn eigentlich, weil wir beten ja nicht das Kreuz an, was für Leid und Schmerz steht, sondern den Gekreuzigten, der das Leid und Schmerz für uns auf sich genommen hat. Deswegen macht natürlich ein Kreuz ohne Korpus überhaupt keinen Sinn. Also, wenn wir das nicht verstehen mit der Sühne Christi am Kreuz für uns, wird es bedrohlich und hässlich, nicht schön, dann will man es auch nicht mehr haben. Die Leugnung der Sünde ist ein Versuch des Menschen, von uns allen, sich der Verantwortung gegenüber Gott zu entziehen. Wenn wir die Sünde leugnen, was passt schon alles, dann übernehmen wir eigentlich keine Verantwortung für unser Versagen. Wir täuschen uns selbst. Wir haben gestern über Masken gesprochen. Wir ziehen unsere Maske auf. Der immer rein lächelnde und schöne Mensch, das sind wir aber nicht. Wir sind oftmals hässlich und entstellt von der Sünde. Also wir täuschen uns selbst. Leugnung der Sünde ist ein Versuch des Menschen, sich der Verantwortung gegenüber Gott zu entziehen. Und oftmals wird dann auch noch Gott für unser Versagen verantwortlich gemacht. Wir sagen ja, wenn Gott da nicht eingreift, dann ist er schuld, dass das so schlecht aussieht. Er ist ja schuld, dass Kriege kommen. Er ist ja schuld an dem ganzen Leid in der Welt. Ja, aber haben wir einen Bezug zu ihm? Laden wir ihn überhaupt ein in unser Leben? Der erste Johannesbrief warnt uns eben vor dieser Haltung, Gott für unser Versagen verantwortlich zu machen und die Sünde zu leugnen. Wir kennen das alle im ersten Johannesbrief, erstes Kapitel, Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 10. Ganz, ganz wichtig. Da ist genau das drin, dass wir Gott nicht verantwortlich machen und wenn wir unsere Sünde leugnen, leugnen wir das Kreuz, dann ist Jesus umsonst gestorben. Er hat es natürlich gemacht, er hat die Sünde der Welt hinweggenommen, aber wenn wir es nicht annehmen für unser Leben, dann hat es keinen Sinn für uns. Man muss wirklich sagen auch, ich habe vorhin gesagt, keiner erklärt das Kreuz, kaum einer spricht über Sühne, außer wirklich Pater Karl Wallner, der da ganz mutig auch das in seinem Buch da alles darstellt. Die kirchliche Verkündigung, also Priester oder überhaupt die kirchliche Verkündigung, bemüht sich nicht ausreichend, das muss ich wirklich eingestehen, das christliche Verständnis von Sühne richtig darzustellen. Meistens wird das Thema ausgespart, weil es eben unbequem und unzumutbar scheint. Es ist eine süße Verkündigung vom befreiten Leben durch Christus. Das scheint besser zu passen für die Menschen. Das ist halt unrealistisch. Das ist halt diese Regenbogenverkündigung in allen Facetten. Oder halt diese Blumenwiese, dass halt alles toll ist und ja, mit Gott ist doch alles super und sowas. Wir blenden das Leid aus. Wir machen Gott damit zum Lügner, wenn wir leugnen. Wir benutzen ihn einfach nur für unsere heile, bunte Welt. Mehr sage ich dazu nicht. Also diese süße Verkündigung vom befreiten Leben durch Christus alleine reicht nicht. Das ist natürlich auch richtig. Aber wenn nur das verkündigt wird und nicht auf die Ursache, auf die Sünde auch aufmerksam gemacht wird, bleibt diese Verkündigung unattraktiv, schemenhaft, nicht greifbar, weil verschwiegen wird, wovon der Christ wir überhaupt befreit sind. Wenn wir nicht wissen, wovon wir befreit sind, wie sollen wir das dann irgendwie auch glücklich sein darüber, dass wir befreit sind? Es geht dann so weit, dass wir halt sagen, wir brauchen ja Gott gar nicht. Sünde gibt es eh nicht, Teufel gibt es auch nicht. Wofür brauchen wir dann Gott? Kann er machen, was ich will? Gefährlich. Gefährliche Verkündigung, wenn man auch eben und auch im kirchlichen Dienst. Da muss ich wirklich auch für mich und meine Mitbrüder im priesterlichen Dienst wirklich an die Brust schlagen. Wir bemühen uns tatsächlich nicht genug, das zu verkünden, die Wahrheit zu verkünden. Es bleibt natürlich auch in der Verkündigung, auch für uns als Gläubige, also ich will jetzt nicht nur uns, der Gläubige ist natürlich aufgerufen, also ihr alle auch das mitzumachen und mitzugehen dann. Es bleibt der Herausforderung, den liebenden Gott mit Sühne zu vereinbaren. Wir erwarten nämlich oft von Gott, das wäre ja angenehmer, dass er unsere Sünde so mit so einem sanften Lächeln übergeht. Ja, ist nicht so schlimm, ich liebe dich ja, mein Kind. Ach, schön, ja, du hast jetzt da zwar Ehebruch begangen, aber schön, ich liebe dich ja trotzdem. Mach mal so weiter, komm, wir gehen weiter. Wir gehen wieder auf die Blumenwiese. Das ist nicht das, wie Gott handelt. Es gibt, eben wenn wir das immer denken, dass er das mit dem sanften Lächeln übergeht, unsere Sünde bleibt natürlich auch kein, oder gibt es kein Bedürfnis für uns nach Buße für die eigenen Sünden. Wir haben ja keine. Ist ja eh alles nicht so schlimm. Und Gott lächelt es dann weg und er geht mit uns an der Hand weiter und freut sich mit uns, dass wir gerade gesündigt haben. Das ist nicht unser Glaube. Also es braucht auch wirklich diesen, es hat, wenn wir so in dieser Haltung sind, und in dieser Haltung sind leider viele, so dieser Kumpelgott, dieser Buddy, der Jesus, der mit mir geht und so, der macht da alles mit, das macht er schon, aber er fordert uns auch auf, umzukehren. Kehr um und glaub an das Evangelium, haben wir gehört, zu Beginn der Fastenzeit. Das gilt natürlich auch danach noch. Es hat natürlich, wenn keine Bedürfnis nach Buße für die eigenen Sünden da ist, es gibt dann erst recht überhaupt keinen Sinn drin zu sehen, für andere ein Opfer auf sich zu nehmen, Gebet, Fasten, Bußübungen oder Leiden auf sich zu nehmen, sprich Sühne zu leisten. Warum sollten wir das machen? Und so sehen wir auch, dass eben das richtige Verständnis für Sühne das Zentrum des christlichen Erlösungsverständnisses betrifft. Also wir kommen hier wirklich mit dem Begriff der Sühne, dem richtig verstandenen Sühne, in das Zentrum unseres Glaubens. Ohne das richtige Verständnis dafür verstehen wir den Sinn des Kreuzestodes Jesu nicht. Das ist so. Deshalb ist es wirklich gut und wichtig, dass wir uns jetzt zu Beginn mal mit dem Begriff der Sühne beschäftigen. Was ist Sühne? Diese Frage wird uns immer wieder mal auftauchen und beschäftigen. Was ist Sühne? Es gibt eine biblische Definition davon im Kolosserbrief, auch die kennt ihr. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Kolosser, 1. Kapitel, Vers 24, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ist der Vers bekannt? Ein bisschen unverständlich auch immer. Wir gehen es mal durch. Aber wir sehen, der Begriff der Sühne ist wirklich ein, es gibt einen biblischen Hinweis für das christliche Verständnis von Sühne. Zunächst einmal, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch ertrage, schreibt der Apostel Paulus. Kennen Sie das? Geht es Ihnen auch manchmal so? Kopfschütteln. Also ich kann ja nur mit dem Kopf schütteln. Es ist schwierig, also schon alleine eigene Leiden zu ertragen, ist schon ja, manchmal herausfordernd. Freude im Leiden zu haben. Also was bedeutet das? Also wir sehen zunächst einmal bei der Aussage, Paulus ist keineswegs niedergeschlagen in seinen Leiden, er freut sich. Das ist zunächst mal was, was sehr paradox wirkt. Er stöhnt und jammert nicht über die Bedrängnisse, sondern er jubelt. Und das ist eine schwierige, aber ganz, ganz wichtige Grundhaltung des Christen. Ich denke nur gerade zurück, ich war ja vor ein paar Wochen, Monat ist schon her, sehr krank und mich da zu freuen, das anzunehmen, die Bedrängnisse zu jubeln, das war alles andere als das. Also ich habe mir selber so leid getan und sowas, aber jubeln, nee. Na. Also da war ich wirklich ein schlechter Christ, wenn diese Grundhaltung dann nicht da war, tatsächlich. Also zu jubeln, auch in Bedrängnissen, eine wichtige, und wirklich schreibt euch das alle, auch ich, wie gesagt, hinter die Ohren, eine wichtige Grundhaltung des Christen. Aber es ist nicht einfach, es ist eine schwere Grundhaltung. Auch der Apostel Paulus, der Brief an die Kolosser, ist ja ein älterer Brief, also einer, den er später geschrieben hat, nicht einer der ersten, sondern auch eine Erfahrung ist damit verbunden. Eine persönliche, endgültige Entdeckung, die Paulus eben in seinem langen Leidensweg gemacht hat, ist die Freude, im Leiden zu haben. Es war für ihn auch ein Weg dorthin und so ist es für uns auch ein Weg eben. Deswegen da gefallen zu sein, jetzt auch in meiner Krankheit und sich selber leid zu tun, das in die Beichte zu bringen und wieder neu anzufangen, ist gut und weiterzugehen ist wichtig auch, dann den Weg auch und eben nicht zu verzweifeln an seinem eigenen Versagen, sondern weiterzugehen. Nämlich diesen Weg zu gehen in der Erkenntnis, dass, so wie es der Apostel Paulus uns vorgemacht hat, dass sein Leiden, in dem Fall menschliches Leiden insgesamt, Sinn haben kann. Das Leiden Sinn haben kann. Wir entdecken keinen Sinn drin, zu leiden. Es gibt auch einen großen Heiligen außer dem Apostel Paulus, der das auch, diese Erfahrung sichtbar gemacht hat, für alles noch gar nicht so lang her. Ein leidender Mann in Weiß, könnt ihr euch erinnern, Johannes Paul II. Und er hat auch diese Erfahrung gemacht, dass Leiden Sinn machen kann und eben auch zum Ende seines Lebens. Er hat immer dieses Lächeln gehabt, er war nicht unglücklich, er hat diese Freude gehabt, das hat man ihm angesehen. Äußerlich völlig verfallener Leib, aber er hat diese innere Freude gehabt, die er auch ausgestrahlt hat. Und Johannes Paul II. Hat gesagt, dass der Sinn des Leidens eben nicht durch theologische oder lebensferne Spekulationen, sondern nur durch persönliche Erfahrung entdeckt und ergründet werden kann. Also man kann das nicht lernen aus dem Buch, Sinn im Leiden zu entdecken. Das ist etwas, was wir selber erfahren, wo wir immer wieder auf unseren Lebensweg gehen und mit unserer Erfahrung auf unserem Glaubensweg finden wir mehr und mehr diese, oder entdecken wir mehr und mehr, dass Leiden auch Sinn haben kann. Zum einen das, was hier, was Paulus sagt eben, dass er sich freut, die Leiden zu ertragen. Also er blickt da auch auf einen längeren Weg zurück. Also wenn wir uns nicht freuen können, dann denken wir an den Apostel Paulus, der auch das erst lernen musste. Und auch wir dürfen das lernen. Immer wieder aufstehen und weitermachen, weitergehen. Dann etwas, was vielleicht für uns auch schwierig zu verstehen ist. Ich ergänze an meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt, sagt der Apostel Paulus, schreibt er. Fehlt an den Leiden Christi etwas?
Nein.
Nein, richtig, es fehlt nichts. Und das ist auch wichtig, das richtig zu verstehen. Paulus meint nämlich hier nicht die Passion Christi, die Leiden Christi, die natürlich endgültig und abgeschlossen für alle Zeiten, da ist nichts zuzufügen, die Erlösung bewirkt hat. Da ist nichts zuzufügen. Endgültig und abgeschlossen die Erlösung bewirkt durch die Passio Domini, also durch die Passion des Herrn. Das ist auch wieder, deswegen alte Sprachen, deswegen müssen wir Priester auch immer wieder oder immer auch Griechisch und Latein lernen, bevor wir Studium anfangen, weil nämlich die korrekte Übersetzung aus dem Griechischen klipseis ist das Wort, korrekte Übersetzung wäre, was hier mit Leiden übersetzt ist, Bedrängnisse oder Drangsale. Ich freue mich oder ich ergänze in meinem irdischen Leben das, was an den Drangsalen Christi, an den Bedrängnissen Christi noch fehlt. Paulus hat Anteil an den Bedrängnissen und den Drangsalen Jesu, die er, Jesus, auch in seinem Leben erfahren hat, diese Bedrängnisse. Gerade er hat immer für die Wahrheit eingestanden. Er ist immer wieder bedrängt worden von den Menschen, vom Teufel. Und diese Drangsale, an denen hat ergänzt eben Paulus, was noch fehlt. Er freut sich, das ist auch damit verbunden, er freut sich eben in der Nachfolge Christi in allen Bereichen seines Lebens, sogar in den Bedrängnissen und den Leiden. weil er damit Anteil hat an den Bedrängnissen und Leiden des Herrn. Wie gesagt, er bringt nichts dazu, was noch fehlt an der Erlösung, da fehlt nichts. Das ist abgeschlossen, absolut. Das Leiden Christi, die Passion Christi hat endgültig und abgeschlossen die Erlösung bewirkt. Das ist ganz wichtig, weil sonst wäre es was Unvollständiges. Vorbild ist und bleibt für unsere Leiden, für unser Leiden, für unsere Bedrängnisse, das Leiden Christi. Und somit ist auch das Vorbild Christi der Ursprung einer Sinnhaftigkeit menschlichen Leidens. Menschliches Leiden kann nie Sinn haben, wenn wir darin eine Verbindung zum Leiden des Herrn finden. Es kann nie Sinn haben, weil Leiden an sich etwas ist, was uns sehr zusetzt. Aber wenn wir im Leiden den Herrn finden, dann können wir in der Liebe wachsen. Und das ist zum Beispiel etwas, was unser Gründer Paul vom Kreuz sehr, sehr immer betont hat, Anteil zu haben, mit ihm gemeinsam zu leiden. Weil wenn wir den leidenden Herrn finden in unseren Leiden, finden wir auch den am größten liebenden Herrn. Weil in seiner Passion, in seinem Kreuz, hat er uns seine größte Liebe gezeigt. Also das Vorbild Christi bleibt immer der Ursprung der Sinnhaftigkeit des Leidens, menschlichen Leidens. Paulus bagatellisiert das Leiden nicht, sondern, also er sagt nicht, nein, ist ja nicht so schlimm und sowas, es ist schön und toll, wieder in diese Regenbogenwelt flüchten und so, das tut er nicht. Es macht für ihn Sinn als Leiden. Er trägt das Leid wirklich als Leid. Nicht, ach wie schön, ja, Jesus ist da und so, das nicht. Sondern er leidet wirklich mit dem Herrn. Sein Leiden, Pauli Leiden, also dem Apostel Paulus, erfüllt einen Zweck. Es soll eben jemand anderem zugute kommen, für andere wirksam werden. Und hier sind wir bei Sühne. Er freut sich der Leiden, die er für uns, für euch erträgt. Also er spricht ja uns an die Kirche. Er freut sich in den Leiden, die er für uns, für die Kirche erträgt. Für euch Leiden, was Apostel Paulus schreibt, ist ein sinnvolles Leiden für die Kirche. Für jemanden anderen. Leiden für jemanden muss aber voraussetzen, dass das Leiden als Leiden freiwillig angenommen wird. Freiwillig. Dass man wirklich Ja sagt. Ja, ich will das auch annehmen. Nicht sagt, ich will jetzt nicht krank sein. Da sind wir wieder bei mir. Armem Würmlein vor einem Monat. Nein, natürlich nicht. Das ist genau das Falsche. Sondern genau da hätte ich sagen können, habe ich auch ab und zu mal für Schwester Pauline. Nein, ihr wisst das, es fällt schwer, wirklich. Aber es ist immer wieder das Durchringen, Ja zu sagen, freiwillig anzunehmen. Paulus hat das Leiden, das hat mit dem freien Willen des Trägers zu tun, eben dieses für andere, diese Sühne, hat mit dem freien Willen desjenigen, der es trägt, das Leid zu tun. Paulus hat das Leiden nicht selbst gesucht und er versucht es auch nicht abzuschütteln, sondern er setzt es ein für andere. Und das ist das, wo große Heilige immer wieder dann froh waren, dass sie leiden dürfen, weil sie das aufopfern können für andere. Sie haben den Sinn völlig erkannt. Natürlich war es auch Leid, es hat sie viel und alles gekostet auch. Aber sie waren froh, dass sie wieder, und das ist diese Freude, für andere, das ist diese Liebe, für andere etwas zu tragen. Damit es den anderen, das ist die wahre Liebe, damit es den anderen gut geht. Damit es ihnen zuteil wird als ein Schatz. Also noch einmal die Frage, was ist Sühne? Vom Verständnis der Kirche her, das ist jetzt ein bisschen greifbarer, nachdem wir uns jetzt durch diesen Text im Kolosserbrief ein bisschen durchgewunden haben. Das Verständnis der Kirche von Sühne. Sühne ist die freiwillige Teilnahme an den Leiden Christi, deren letzter Sinn und Zweck in der Erlösung aller Menschen besteht. Sühne ist die freiwillige Teilnahme an den Leiden Christi, deren letzter Sinn und Zweck in der Erlösung aller Menschen besteht. Deutlich ist, Sühne ist nicht identisch mit Buße. Also nicht verwechseln. Buße für die eigenen Sünden, die Wiedergutmachung, Sühne für andere. Buße blickt auf die Einordnung des eigenen Lebens in das Leben Christi. Auch das ist wichtig, sich immer wieder seine eigenen Sünden wieder gut zu machen, um sich wieder neu einzufügen in das Leben Christi. Aber Sühne, was genauso wichtig ist für uns auch, verhindert eben, dass wir um uns selbst kreisen. Weil sonst geht es uns nur um uns. Ja, ich habe gesündigt, das muss ich jetzt wieder gut machen und sowas. Ich muss das jetzt wegkriegen. Ich will ja rein sein vom Herrn, ich will ja in den Himmel kommen. Ist gut, das wollen wir alle. Aber die anderen auch, und denen können wir helfen. Also deswegen dieses Kreisen um sich selbst. Wir alle sind nämlich der Leib Christi. Leidet eins, leiden alle Glieder. Also dieses Kreisen um sich selbst, der Buße, die Sühne verhindert dieses Kreisen um sich selbst. Es sprengt die Egozentrik auf und weitet die Gesinnung auf andere hin. Und da sind wir bei dem, was wirklich das Wichtigste ist in unserem Leben und der lange Lebensweg vom Ich zum Du zu kommen. Von mir selbst wegzukommen in das Du Gottes beziehungsweise in das Du des Nächsten. Sühne hat in der eigenen Nachfolge, also wenn wir der Sühne Raum geben, in unserer eigenen Nachfolge Christi, schon die anderen im Auge. Und das ist ja die wahre Liebe, die wir empfangen, aber die wir weitergeben. Die wir nicht für uns behalten. Im Weitergehen wächst die Liebe, da werden wir auch noch mehr drüber hören. Aber wenn wir schon auf die anderen hin sind, dann wächst in uns und in den anderen die Liebe. Dann verströmt sie sich, dann fließt die Liebe. Und deswegen die religiösen Übungen, die man bewusst und freiwillig als Sühne auf sich nimmt, dienen auch unserer eigenen Herzenshaltung bzw. Herzensbildung. Herz Jesu für uns durchbohrt. Das sind wir bei der Herz-Jesu-Verehrung. Die Sühne hilft uns auch, das eigene Herz zu bilden. Herz Jesu, bilde unser Herz nach deinem Herzen, beten wir immer. Und so müssen wir auch immer ähnlicher werden dem Herzen Jesu. Und ich gebe euch für die Stille noch einen Impuls mit. Was bedeutet jetzt für euch persönlich, was bedeutet für mich im Kontext des Vortrages die Aussage, Herz Jesu, bilde unser Herz nach deinem Herzen? Im Kontext des Vortrags, was bedeutet für mich die Aussage, Herz Jesu, bilde unser Herz nach deinem Herzen? Amen.